Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich begrüße euch hier, Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme, Norden von Bad Oeynhausen. Im, was ist das, Esszimmer, glaube ich, ne? Ja. Ess- und Musikzimmer von Lars Kunkel.
Bibliothek.
Also. Bibliothek,
ja, genau. Auch ein Teil, genau. Mhm.
Ja, denn heute sind wir zum ersten Mal bei dir.
Ja.
Ja, herzlichen Dank, dass wir heute mal bei dir sein können. Vielleicht hört ihr das, es ist wahrscheinlich eine ganz andere Akustik.
Also es fährt kein Auto hier. Wir sind im Süden von Bad Oeynhausen, in der Hindenburgstraße, im Kurviertel, da ist es ruhig. Und mal gucken, wie die Akustik ist. Ja, schön, dass du da bist, Wolfgang. Freut mich.
Ja, finde ich auch.
Ganz andere. Ich habe auch mal Kekse auf den Tisch gestellt, weil ich habe so gehört, du magst die eigentlich, glaube ich, noch viel lieber als ich. Ne?
Was? Ja, das ist natürlich. Und dann hat er auch noch diese leckeren kombinierten Schokowaffeln. Also so unten Waffel, oben helle Schokolade. Das sind, glaube ich, die, die beim Kirchcafé immer als erstes wechseln.
Genau, die heißen ja ohne Gleichen.
Ah, ohne dass wir jetzt irgendwelche Verträge mit irgendwelchen... Es gibt sehr viele leckere Kekse, glaube ich.
In Basinghausen werden die, glaube ich, hergestellt. Da gibt es, glaube ich, so einen Werksverkäufer, oder sind die nicht her?
Nein. Ja, also ganz exquisit. Ich habe bis jetzt noch keine gegessen, aber das wird gleich wahrscheinlich kommen. Und dann gibt es auch noch so Sticks. Ne?
Mikado.
Kann
ich auch nicht sagen. Mist, unser Podcast wird jetzt, glaube ich, immer so ein bisschen...
Ja, aber wir müssen langsam anfangen, damit Geld zu verdienen.
Also, okay. Was für ein Auto fährst du?
Ja, ich kann sagen, ich fahre keinen VW.
Ach so, also kein... Aber Diesel ist es wenigstens, oder nicht?
Diesel, ja, es ist ein Diesel, ich gestehe. Und ich fände es, bin insofern bekennender Weiterfahrer eines Diesels, weil ich mir gesagt habe, dieses Auto fährt wahrscheinlich noch 20 Jahre. Und es ist der Umwelt eigentlich ziemlich egal, wenn ich das jetzt abstoße und irgendeinen Benziner kaufe, dann fährt der halt noch irgendwo anders auf der Welt 20 Jahre. Dann kann ich ihn auch selber weiterfahren. Denn diese ganzen Umweltbelastungen, die durch das Bauen eines Autos entstehen, die sind auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Und dann weiß man noch nicht mal, ob die Abgase wirklich ehrlich sind.
Ne? Die Abgase ehrlich sind.
Ja, ich habe mich sehr gefreut diese Woche. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass also endlich ein höchstes Gericht mal bestätigt hat, dass der VW-Betrugsskandal wirklich ein Skandal war, wirklich nicht in Ordnung war. Ich habe mich so darüber geärgert in den letzten Jahren, wie ein derartig riesiger Konzern so unglaublich auftreten kann und damit durchkommt. Mhm. Ja, ich erinnere mich noch an ein Interview, da habe ich wirklich hinter den Fernseher abgeschaltet. Da habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich dazu neige, mich schnell aufzuregen.
Nein, noch nie.
Ich habe das auch im Griff.
Ich glaube, du hast gesagt, die Jugendarbeit hat dir geholfen, das in den Griff zu kriegen vor 25 Jahren.
Da weiß ich, weiß nicht mehr, ich habe es noch gesucht im Internet, aber witzigerweise, solche Dinge findet man im Internet, das nie vergisst, ja nie. Ne? Ja, die sind dann immer komischerweise weg. Da hat irgendein wichtiger VW-Mann gesagt, wir möchten ja, also als gefragt wurde, werden diese Autos jetzt mit anderer Technik ausgerüstet? Mhm. Und der sagte dann damals, nein, allenfalls Software-Updates, denn wir möchten ja keine alten Autos reparieren. Wir möchten ja neue, schöne Autos bauen.
Ja.
Und das sozusagen Leuten, die gerade Autos gekauft hatten, das waren ja keine alten Autos, ne? Das fand ich eine solche Unverschämtheit, dass ich also persönlich froh bin, keinen VW zu fahren.
So. Ich glaube, bei dir ist es mehr so mit Schwedenstahl, ne? Darf man, glaube ich, so
ich sagen. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber Saab gibt es ja nicht mehr. Und
das gibt es nicht mehr. Das stimmt, manche Dinge vergehen, ja.
Ja,
und ja, wir hatten noch so einen kleinen Rest aus unserer letzten Folge. Ich weiß gar nicht, das haben wir, glaube ich, gar nicht thematisiert. Wir haben uns ja ein bisschen debattiert über verschiedene so Predigtansätze und Verkündigungs- und Gebetsansätze. Und du hast gesagt, wenn jemand Ja, aber sagt, das wäre so dein Trauma. Also immer das Ganze. Immer,
das habe ich aber nicht im Podcast gesagt.
Das hast du nicht im Podcast gesagt. Also, wir reden ja hinterher noch so 2-3 Stunden in unserer Freizeit weiter. Da hast du gesagt, sobald man als Pfarrer oder als Theologe irgendwas sagt, gibt es so einen Widerspruch. Und da hast du gesagt, so ein bisschen persönlich, immer wenn ich irgendwas Geistliches sage, irgendwas Spirituelles oder was Theologisches, dann kommt immer jemand hin und sagt Ja, aber. Ich habe danach einen Lachkrampf gekriegt, der an die ganze Podcast-Folge hätte, der gesagt, weil ich es mir vorgestellt habe, wie du so bist, was sagst du? Ja, ja. Und alle immer so, ja, aber.
Ja, so war das natürlich nicht gemeint. Aber es ist tatsächlich so, also so habe ich das empfunden, schon immer auch schon im Studium, dass Es gibt ja nun mal zu bestimmten Dingen, zu vielen theologischen Fragen unterschiedliche Ansichten. Ja. Und das darf in der evangelischen Kirche ja auch so sein.
Das muss sogar so sein. Das,
ja, finde ich auch. Also, ja. Ne, das ist auch einer der Gründe, warum ich froh bin, evangelisch zu sein. Auch wenn es natürlich vielleicht manchmal organisatorischen Vorteil hat, wenn im Zweifelsfall, wenn eine Streitfrage da ist,
mal einer sagt,
so ist das jetzt.
Genau.
Und dann gibt es eben ganz viele Kardinäle und so, die das dann in ihre jeweiligen Länder übersetzen, was der Papst damit meint.
Wenn dann ja aber sagt, ist sein Job bald zwar ja, nicht los, aber findet sich ganz woanders wieder.
Genau. Also wahrscheinlich ist der Papst der Einzige, bei dem keiner sich traut, ja aber zu sagen.
Die sagen lieber aber ja.
So ungefähr. Ja, nur ist es dann tatsächlich meiner Erfahrung nach in Theologenkreisen so, dass jeder natürlich auch der Ansicht ist, meiner Ansicht ist aber die einzig richtige.
Ja, ja.
Und man darf seine Ansichten ja auch verteidigen. Man darf die ja, wenn man sie hat, ist es ja auch albern, wenn man immer so, ja, das muss ja jeder selber wissen, ist ja egal. Aber was ich schnell erlebt habe, ist, dass Menschen aufgrund bestimmter Ansichten gleich immer in so Schubladen gesteckt werden. Und wenn man also an einer Stelle diese Ansicht hat, dann wissen andere theologische Gesprächsner immer sofort, aha, dann glaubt er auch das und das, dann sieht er auch das und das so, dann lehnt er das und das ab.
Mhm.
Und da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Und das finde ich eigentlich nicht nur schade, das finde ich auch nicht gut.
Das ist eigentlich gut. Also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Ich finde jetzt unter uns Pfarrern, wir sind ja schon ein bisschen länger im Dienst, ist es, glaube ich, ein bisschen abgemildert. Aber ich kann mich so erinnern an die Zeiten, als wir Theologie studiert haben und dann... Also je nachdem, wo man so herkommt, aus welchem Bereich oder so, hat man vielleicht so eine gewisse Prägung und dann dockt man sich ja so an bestimmten theologischen Strömungen an oder so. Ich kann mich erinnern, damals so, weiß ich nicht, in Münster oder so, da gab es dann so die Batianer, das war so die Bartschule, so ein großer Theologe. Dann gab es so die anderen, das waren irgendwie so die Lutheraner oder so und die haben sich dann immer wieder so ein bisschen... bekämpft und man hat das Gefühl, das ist so schlimmer als beim Fußball. Also man hatte so seine Mannschaft oder so und hat dann eben so seine Meinung vertreten und ich weiß noch, es gab da damals so eine Asta-Verbindung, die hieß dann Roter Faden zum Beispiel. Das war so die Linken schon so ein bisschen. Die haben aber wirklich nochmal gesplittert in linker Faden, roter Aufbruch oder roter Faden, linker Aufbruch oder so. Also diese ganzen kleinen Splittergruppen, die man ja auch aus das Leben des Brian kennt. Und das ist unter Theologen, wir sind erzogen, Einzelkämpfer zu sein.
Kann das sein? Obwohl Einzelkämpfer in Schulen. Ne?
In Schulen?
Also in Lagern.
Ja.
Ich habe es also ganz unangenehm empfunden im Studium und auch hinterher im Vikariat, so wenn man mit anderen Theologinnen und Theologen zusammen war, wenn ich dann da mal irgendwie wagte zu offenbaren, dass ich ja ursprungsmäßig aus dem Kirchenkreis Herne stamme.
Was heißt das eigentlich, theologisch gesehen?
Ja, eben. Das war, ich meine, ich bin da aufgewachsen. Ich habe mich da ja nicht bewusst hineingebären lassen in diese Ecke, sondern ich komme da halt her. Und der Kirchen, also für die, die das jetzt nicht wissen,
genau.
Der Kirchenkreis Herne, der stand in den 70er Jahren. Mhm. Also da war ich bin 67 geboren, Ende 67. Der stand in den 70er Jahren für eine ganz bestimmte theologische Richtung. Also da wurde ein damals... sehr umstrittenes, aber auch sehr populäres Gemeindeaufbaumodell entwickelt.
Muss man sagen, welches vielleicht?
Ja, der sogenannte missionarische Gemeindeaufbau. Mhm. Stellvertretend dafür standen Fritz Schwarz, der war damals Superintendent in dem Kirchenkreis, und auch mein Vikariatsmentor Rainer Sudbrack, der sich allerdings ganz bewusst schon vor meinem Vikariat von diesem Modell abgewandt hatte, weil er sagte, das hat massive Fehler. Das führt in der Praxis zu anderen Dingen, als wir in der Theorie überlegt haben.
Mhm.
Und es war aber so, wenn ich im Vikariat sagte, mein Mentor ist Rainer Sudbrack, dann war für alle klar, das ist also jetzt ein fundamentalistischer Theologe, der mit der Keule Mission treiben will, der gegen Homosexuelle ist, der gegen... und ich habe immer gedacht, so unmöglich, ja, die können doch nicht sozusagen sagen, nur weil einer aus diesem Bereich kommt... weiß ich schon, wie der denkt. Also das finde ich sehr anstrengend. Und ja, das ist halt so. Also, und wenn ich dann sagte, dass in unserer Gemeinde wirklich gar nicht nach dem missionarischen Gemeindeaufbau gearbeitet wird, dann waren große Augen da. Und wir haben im Gegenteil einen tauforientierten Gemeindeaufbau nach dem VELKD-Modell gemacht.
Dann ist ja okay.
Dann wurde ganz groß geguckt, aber dann wollten sie auch nichts weiter mehr wissen. Weil dann waren ihre Schubladen wahrscheinlich falsch, dann waren sie erstaunt oder enttäuscht oder weiß ich nicht. Ne? Ja, weiß nicht, vielleicht hast du ja ähnliche Erfahrungen oder gerade nicht.
Ja, ich sag mal so, also es gibt so Es gibt so Worte, ne, natürlich, wenn du sagst missionarisch zum Beispiel, das ist schon so ein Wort, das ist ja ein sehr umstrittenes Wort.
Das ist verbrannt.
Das ist verbrannt, genau. Ich denke zum Beispiel daran, dass ich so gedacht habe, wenn man als Kirche sagt, wir betreiben Mission, also irgendwie ist das ja unser Auftrag, wir wollen ja auf unserem Glauben erzählen oder so. Aber dieses Wort ist ja auch sehr negativ besetzt und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche, weiß ich, Zwangsmissionierung oder so, sondern eben dieser Begriff, diese Vorstellung so, ich weiß, wie es richtig ist und bringe die Leute auf Kurs, sagen wir mal. Und eine Debatte, die man jetzt erlebt, zum Beispiel durch die Flüchtlinge, die zu uns kommen, die geflüchteten Menschen, wo ja auch die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und manche Gemeinden, habe ich jetzt erlebt, da muss ich wirklich sagen, auch in diesem eher evangelikalen Raum, die sagen, schön, dass die Flüchtlinge zu uns kommen, jetzt werden die erstmal alle geschult, getauft und zur Gemeinde wieder gemacht. Zum Beispiel, das entspricht nicht so meinem Missionsverständnis. Wir machen es in der Altstadt anders. Also hier sind ein offenes Haus für alle. Und wer sich interessiert und wer fragt, also dem geben wir auch eine Antwort. Das ist so eine Mission zum Beispiel. Ein anderes Wort ist fromm. Also die Frommen sind ja immer die, die als die Evangelikalen gelten. Also die so bibeltreu sind, alles wörtlich nehmen und so. Fromm heißt ja eigentlich eine emotionale Glaubensbeziehung auch zu haben. Insofern würde ich sagen, würde ich auch fromm sein wollen, ohne Evangelikal, das bin ich auf gar keinen Fall, das würde ich jetzt weit von mir weisen. Das bist du ja auch nicht. Aber das sind so Begriffe, finde ich, wo man schnell in Schubladen gesteckt wird. Mhm. Die Frommen, die Evangelikalen, die Pietisten, die ja auch gar nicht evangelikal sind, sondern Pietisten sind Menschen, Pietas, die ihren Glauben auch in die Praxis umsetzen einfach. Mhm. Was ja gut ist, sollten wir alle tun.
Bei Baptisten fällt uns auch ganz schnell irgendwie fallen uns verschiedene Bilder und Schubladen ein. Und dabei ist ja das Einzige, was uns jetzt wirklich offiziell theologisch trennt, glaube ich, dass die Kindertaufe ablehnen. Mhm. Alles ja. andere ist eigentlich... Und trotzdem ist das ganz anders als bei uns und wird auch von vielen von vornherein ganz anders gesehen.
Ne? Ich finde, da ist... das kann oft so dogmatisch werden, dass man sagt so, die lehnen die Kindertaufe ab oder bezeichnen unsere Taufe dann vielleicht so nur als Segen oder wie auch immer. Aber was dahinter steckt, nämlich, dass wir in unserer Kirche sagen, Kinder werden bewusst getauft, weil sie ohne Leistung, ohne große, was sie so vorweisen können, Gottes Gnade, Gottes Ja empfangen. Ich finde, es hat sehr seine Berechtigung. Auf der anderen Seite finde ich zu sagen, es soll doch auch ein bewusster Akt sein. Also in dem Sinne, dass man irgendwann auch sich selbst positioniert zur Taufe. Das hat ja beides, ich finde, beide Aspekte haben gewissen Wahrheitsgehalt, eine gewisse Richtigkeit und genau. dürfen sich ergänzen, finde ich.
Das ist der Punkt. Ne? Dieses, wir neigen als Christinnen und Christen immer dazu, uns immer unsere Unterschiedlichkeiten um die Ohren zu hauen und immer zu sagen, alle anderen liegen leider falsch, nur ich habe Recht. Oder also gibt ja dieses rechtgläubig in der Verwendung, rechtgläubig in unserem Sinn, Rius oder so.
Genau. Und oft ist es doch so, finde ich, dass man oft besser weiß, was man nicht sein will oder was man nicht glaubt, als zu sagen, was man ist. Ich kann mich erinnern, einmal, da war ich noch ein junger Pfarrer, schon 100 Jahre her, hier in der Altstadtgemeinde. Da war ich so auf dem Trip, dass ich gesagt habe, Mensch, ich hätte gerne eine Albe. Ne? Also das fand ich irgendwie toll. So. Ich habe gedacht, das ist irgendwie schön, das passt so, das Weiße, das Schlichte.
Also eine Albe ist eine Art Talar in Weiß. Ne?
Genau, so ein ganz weißes, also weiß
ein weißes Gottesdienstgewand. Ja.
Ganz schlicht, ne? Also ohne die ganzen Falten und so weiter, ohne diese Ehrwürdigkeit auch.
Habe ich dir das schon mal erzählt, dass ich zu meinem Einstand in Eidinghausen-Dehme, da war damals noch Eidinghausen, zur Begrüßung eine Albe geschenkt bekommen habe.
So. Ich habe sie mir selber gekauft, die war viel günstiger als der Talar. Talar kostet so, weiß ich auch nicht, damals so 1400 Mark oder was. Die Albe hat für 279 Euro die irgendwie gekriegt.
Ist aber auch ein anderes Material.
Ist auch ein anderes Material.
Stimmt doch.
Ich also diese Albe angezogen, da kommt eine Frau zu mir hin und sagt, so, sind wir jetzt katholisch oder was? Mhm. Also sieht man sofort, das sind so kleine Dinge. Also genau wie man nach einem Reformationsgottesdienst, für manche Menschen das eben kein Reformationsgottesdienst, wenn man nicht... eine feste Burg ist unser Gott oder sowas gesungen hat. Aber das beruht oft so auf Abgrenzung, ne? Dass man einfach sagt, so das nicht. Ne? Aber was innen ist, ist viel schwieriger zu finden. Und vielleicht braucht man deshalb manchmal auch diese Begriffe, von denen man sich abgrenzt, dieses Ja-Aber.
Mach sein. Gestern war ein Buchvertreter, so ein Reisebuchhändler bei mir, hat mir so mal wieder ein paar Neuigkeiten aus dem Programm. Der, es gibt ja mehrere.
Ja,
ne? Ja, der kommt aus Gelsenkirchen.
Also, aus dem Programm. Ich sag nicht, wo unser herkommt.
Und Es ging um diesen Fischaufkleber, ne, den kennen ja viele. Also der Fisch ist ja seit frühchristlicher Zeit so ein Geheimzeichen, wo sich Christen zu erkennen geben, damals als sie verfolgt wurden. Und das schon schwierig war, irgendwie ein Kreuz irgendwo hinzumalen oder so, dann hat man einen Fisch irgendwo hingemalt und hat dann, das steht ja für dieses Jesus Christus, Gottes Sohn, ist der Retter. Die Abkürzung dieser Worte im Griechischen geben das Wort Griechisch Fisch, ich tüsten. Deshalb, ja, wer sich das merken kann. Und der sagte mir jetzt, er hatte eine Karte mit einem Fisch dabei und er sagte, er hätte jetzt von einem Pfarrer aus dem Kirchenkreis Herne gehört, der Fisch muss immer nach rechts schwimmen. Also ein Fisch, der nach links schwimmt, sei im Grunde so wie das umgedrehte Kreuz, sei ein antichristliches Zeichen, sei ein Teufelswerk. Und ich dachte, also jetzt fällt mir erstmal alles aus dem Gesicht. Ja. Ich dachte, ein Fisch kann aber doch rechts wie links. Ein Kreuz, also das ist schon klar, wenn es auf dem Kopf steht, dass das irgendwie anders ist. Aber ein Fisch, der kann doch irgendwie in alle Richtungen schwimmen und der... Mal ganz abgesehen davon, dass der Fisch auf meinem Auto auch nach links schwimmt, ja, weil wahrscheinlich liegt das daran, dass ich Linkshänder bin und das einfach schöner finde. Also, ja, aber das hat, also ich bekenne damit ganz klar keine widerchristlichen Gesinnungen. Ja, ich meine, gut, er passt nicht zu meiner Fahrweise.
Ich würde gerade sagen, also ich habe letztens nur so ein, weiß ich nicht, irgendwie bei Lady Kracher oder so, war so ein Cartoon irgendwie, wo die so ein Auto kaufen wollten, besonders wenig PS, besonders hässlich, möglichst grau und dann halt so ein Fisch hinten dran und so als Spaßfreiheit oder was. Ich finde diese Fische, ich mache das jetzt nicht. Ich habe nicht so einen Fisch am Auto. Ich finde das irgendwie unnötig.
Ja, also ein Auto steht ja auch oft, ne? Und dann finde ich es eigentlich ganz schön, dass man so ein kleines Zeichen da hat und ja. Also es ist jetzt auch nicht so ein Riesenfisch, der die ganze Heckscheibe einnimmt. Dann will man wahrscheinlich bei mir immer Fischbrötchen haben oder so. Haben mich auch schon, ist ja auch so, dass das erinnert irgendwie an das Logo einer bekannten Fischburgerkette. Und nein, sag ich mal, das hat was. Ja, also kommt man dann vielleicht auch ins Gespräch. Ne?
Ja, ins Gespräch kommen ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir nächsten Sonntag eigentlich begehen. Pfingsten ist ja da und da geht es ja... unter anderem auch um ins Gespräch kommen. Also da sind ja Leute...
Viele Meinungen, viele Sprachen.
Viele Sprachen.
Viele Leute,
die
ganz unterschiedlicher Provenienz.
Ja, verstehen sich plötzlich und dann kommt der Geist Gottes und plötzlich verstehen sie sich und werden erstmal so ein bisschen kritisiert und belächelt, weil sie angeblich voll des süßen Weins sind morgens um 9.
Ja.
Das ist natürlich hinterhältig und gemein. Also allen Leuten, die... Jetzt schütte ich mal gerade ein bisschen Kaffee.
Vielen
Dank. Allen Leuten, die sich plötzlich gut verstehen, irgendwie zu unterstellen, dass sie nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne sind. Aber eigentlich finde ich, passt das ganz gut zu dem, was wir gerade so hatten, weil Pfingsten als Beginn auch der Kirche, als Ergriffensein vom Geist Gottes, könnte ja heißen, dass man nicht unbedingt eine Sprache spricht immer, aber dass man sich versteht. Also dass man sich bemüht, in seiner Haltung nicht immer so, ja, aber der Blöde aus Herne oder was weiß ich, kommt da mit seinen Sachen oder so, sondern dass man wirklich guckt, was hat er für ein Anliegen dahinter, was meint er eigentlich und so zu einer Verständigung führt in der Unterschiedlichkeit.
Ja, ich denke, ich habe immer gesagt, dass es doch viel einladender und viel leuchtender wäre, wenn wir als Christinnen und Christen sagen, wir sind zum Beispiel hier in Bad Oeynhausen, die Christinnen und Christen. Und nicht, wir sind die, ne, die Vollmerdingser, die Werster, die Eidinghauser, die Dehmer, die Altstadtchristen, wir sind die Baptisten, wir sind die Katholischen, wir sind die hier Lutherische Gebetsverein oder wie auch immer. Und wir haben Recht oder so. Ich hab das wirklich vor Jahren schon meiner Frauenhilfe gemacht, dass ich sagte, wie wäre das denn, wenn uns das gelingt? Dass wir sagen, wir sind in dieser Stadt die Christinnen und Christen. Dann sagte eine Frau sofort im Brustton der Überzeugung, so reflexartig, das werden sie nicht schaffen, dass sie die evangelische und katholische Kirche zusammenbringen. Dann sagte ich, das ist ja auch ein hohes Ziel. Wir könnten ja schon mal mit Eidinghausen, Dehmer und Werster anfangen. Und dann guckten die mich ganz groß an, weil sie genau wussten, was ich meine. Wo sich dann also nicht auf Christus bezogen wird, sondern auf meine... auf die Frage, in welcher Liste stehe ich eigentlich oder in welchem Ortsteil wohne ich eigentlich?
Vielleicht auch, welche Sprache spreche ich?
Welche Sprache spreche ich, genau.
Ich habe so gedacht, in manchen Dingen, also manchmal ist es, glaube ich, gut, wenn man sagt zum Beispiel, also ich habe das mich so mir das ein bisschen angewöhnt, dann mal zu sagen, die evangelische Kirche, zum Beispiel wenn es um Frieden geht oder hier in der Stadt was zu machen, mal zu sagen, die evangelische Kirche steht dafür. Oder auch mal zu sagen, natürlich, wenn es ökumenisch ist, was ja auch oft genug ist, so die christliche Kirche tritt dafür ein, das oder sowas. Das kann man ja an bestimmten Punkten machen. Und ich finde, das zeigt gegenüber den Menschen, die entweder so, obwohl sie Christen sind, den Bezug dazu verloren haben oder die auch gar keinen haben oder so, mal zu sagen, aha, da gibt es eine Position. Und ich finde, in bestimmten Dingen kann man auch eine Position finden. In anderen Dingen muss man miteinander reden und das wird es ja spannend machen, wenn man nicht reflexartig ja aber sagt, sondern eher, ja, wie meinst du das? Was steckt dahinter? Es kann natürlich sein, dass sich da Dinge offenbaren, die ich jetzt nicht mit dir oder so, mit anderen Menschen nicht mehr mittragen kann. Da gibt es auch Grenzen für mich. Also zum Beispiel, wenn Leute antisemitisch werden und das mit ihrem christlichen Glauben vielleicht sogar noch begründen oder so, dann ist natürlich eine Grenze erreicht, die auf gar keinen Fall tragbar ist. Aber ansonsten gibt es einen großen Raum, finde ich, in dem man sich verständigen kann, in dem man sich, das gehört auch zur Schwestern- und Brüdernschaft, finde ich, streitet oder diskutiert, also nicht böse oder so, aber nachfragt. Aber dann am Ende sagt, es gibt aber so eine Kugel sozusagen, und das verbindet uns.
Ja, und man möchte weiterkommen und nicht, man möchte nur in seiner persönlichen Ansicht verharren und alle haben jeweils für sich Recht.
Genau.
Und das ist wenig einladend.
Ja, genau. Und das gehört ja auch zu Pfingsten dazu, finde ich, so nochmal sich daran zu erinnern, dass der Geist Gottes uns ja alle begleitet auf unterschiedliche Weise, jeden Menschen, jeden getauften Menschen und vielleicht auch sowieso jeden Menschen und wir alle irgendwie vom Geist Gottes ergriffen sind, das verbindet uns und manchmal unterscheidet uns das auch hoffentlich von anderen Geistern. Es gibt auch so Ungeister, finde ich, böse Geister, die einfach böse sind, die uns wegführen oder Zeitgeister sind auch nicht immer nur schön, finde ich. Also insofern, ich freue mich auch sehr auf Pfingsten. Ich mag die Lieder, wie schmückt das Fest mit Wein.
Ist bei uns auch geplant.
Genau, das werden wir fröhlich feiern.
Singen lassen.
Singen lassen, genau. Singen lassen, vielleicht wollen sogar ein bisschen geigen lassen oder keine Ahnung, irgendwie so.
Ja. Genau. Also ich habe auch so gedacht, eigentlich Pfingsten ist doch ein total spannendes Gegenmodell zu dem, was wir immer noch erleben. Ne? Nämlich zu diesen ganzen Repressalien durch den Coronavirus. Als ich das jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich, guck mal, die Jünger, die saßen damals in Jerusalem, die waren völlig festgesetzt, sie haben sich im Haus versteckt, weil die Angst hatten. Die sind nicht rausgegangen, ne? Die haben sich nur eingeschlossen und haben Angst gehabt, dass sie drangsaliert werden, dass sie verfolgt werden. Und dann kommt dieser Tag und dann kommt Gottes Geist, begeistert sie. Das ist ja, hängt ja, glaube ich, sprachlich so wirklich zusammen. Also die werden von Gott richtig begeistert, werden angesteckt. Man könnte sagen, infiziert von Gottes Leben, von Gottes Geist eben, gehen raus und stecken damit andere Leute an. Aber im positiven Sinne. Ne? Also das Virus macht Angst, das Virus macht krank, das Virus schränkt ein. Und das, was an Pfingsten passiert, ist genau das Gegenteil. Menschen gehen raus, Menschen sind begeistert, Menschen erleben ganz neues Leben. Und die haben, glaube ich, damals eine Reproduktionsrate gehabt, die lag deutlich über 1. Und ich glaube, es sind 2,2 Milliarden Menschen weltweit davon infiziert, möchte ich gar nicht sagen. Also so begeistert. Also
ich denke mal, so ein Wort, was mir ganz gut gefällt in dem Zusammenhang, ist tatsächlich inspiriert. Also, weil Inspiration ist ja ein Wort, das wir generell auch gut finden, weil das heißt ja, dass man Ideen hat oder dass man rausgeht, dass man sich öffnet und so. Und so Pfingsten als Fest der Inspiration, also der Begeisterung zu verstehen, hat eine unglaubliche Kraft und das hat auch übrigens gar nichts zu tun, finde ich, ob man jetzt ein bisschen kontaktbeschränkt ist oder eine Maske trägt oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, diese Power, diese Energie, die da drin steckt, auch diese Kraft Gottes, die können wir, glaube ich, wenn wir uns davon ergreifen lassen, auf ganz unterschiedliche tausend Weisen äußern. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir diese innere Haltung haben. Also dass wir das selber auch mal für uns so annehmen, jawohl, ich bin irgendwie geistbegabt oder wie auch immer und versuche das auch auszustrahlen. Und bei dem schönen Wetter, gerade scheint die Sonne, kann man sich echt auf Pfingsten freuen und das richtig fröhlich leben, finde ich.
Absolut. Und du sagst inspirieren, da schließt sich der Kreis, denn viele Leute machen den Grill ja mit Spiritus an, obwohl man das nicht soll. Hat was mit Geist zu tun.
genau. Also schön aufpassen. Wenn ihr grillt, ne, ihr
müsst keinen Spiritus nehmen. Bitte nicht zu Hause nachmachen.
Und nicht wieder die Flammen gießen. Es gibt da auch ganz, ganz, ganz gute Grillanzünder. Wahrscheinlich auf Dieselbasis. Nein. So, ich glaube, wir müssen jetzt ein Ende finden, mein lieber Wolfgang.
Schade, die Kekse sind schon etwas weniger geworden.
Du kannst aber sind noch welche da?
Ja, ich würde noch einen mehr
essen. Nimm dir noch einen und du kannst noch ganz viele essen. Wir reden gleich noch vielleicht ein bisschen weiter. Aber grüßen erstmal alle, die uns zuhören. Wir freuen uns, dass ihr so treu dabei bleibt.
Genau.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen teilt, den Link weiterleitet oder in den sozialen Medien kann man das machen. Ihr dürft uns schreiben. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen.
Ja, also ganz im pfingstlichen Sinne. Begeisterung steckt an und breitet sich aus.
Das ist so.
Wollte ich also unseren Podcast jetzt nicht mit Gottes Liebe und mit gleichsetzen. Ich glaube, da gibt es doch noch Unterschiede.
Ihr Lieben, bleibt behütet. Schöne Pfingsten, alles Gute für euch. Und wir sagen tschüss.
Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.